Ja, einen schönen guten Tag allerseits. Wir waren angekommen bei dem Revolutionsbild des toten Marat. Kleiner Augenblick. Wackelkontakt. So, ja. Wir hatten uns hier mit der Position von T.G. Clark, dem britischen Kunsthistoriker, befasst und der Lektüre seines Buches Farewell to an Idea durch Eric L. Sentner. Hier ging es um die Deutung des Werks von David, dem toten Marat, und der Idee, die ganz besonders eben durch Sentner stark gemacht wird, dass hier sozusagen der feudale Apparat der Repräsentation und damit eben auch künstlerische Repräsentation zusammenbricht, dass es also einen fehlenden Ort, also eine Absenz des zu repräsentierenden Körpers gibt, der eben nicht mehr der des Königs ist, nicht mehr der monarchische, sondern der jedenfalls in Aussicht genommen des Volkes. Also dieses Prinzip der Volkssouveränität, das als Prinzip eben die Französische Revolution anleitet und hier formuliert wird und sich ein Stück weit durchsetzt, um dann im 19. Jahrhundert, und das werden wir dann heute uns vornehmen, um dann im 19. Jahrhundert doch einer rückläufigen Bewegung dann wieder anheimzufallen, die ja dann wieder die Monarchie und sogar das Kaisertum auf die Bühne, auf die historische Bühne zurückholt, wo man sich dann wieder fragen muss, wie stellt sich die Kunst zu diesen restaurativen Prozessen, wie stellt sie sich zu den Revolutionen, zu den bürgerlichen Revolutionen, die dann im 19. Jahrhundert stattfinden. Das alles wird heute ein wenig angerissen werden. Ich erinnere nochmal an diese Modernismusgeschichte von T.G. Clark, die in seinem Buch Farewell to an Idea von David bis zu Pollock reicht, wobei dieses Pollock-Kapitel auch eine aktualisierte Version eines früheren Aufsatzes ist, den er schon 89/90 geschrieben hat und in dem eigentlich schon anklingt, das, was in diesem Wort Farewell, also auf Wiedersehen, ja, Ade, also diese Verabschiedung einer Idee, die hier gemeint ist, ist ja die Verabschiedung der Idee, dass moderne Kunst und Revolution gemeinsam marschieren, die Avantgarde einer emanzipierten Gesellschaft bilden. Und dieses Adieu, dieses Farewell, das bringt T.G. Wells ja zusammen mit der politischen Entwicklung von 1989, also dem Fall der Mauer, der Auflösung der Sowjetunion, also der sozialistischen Staaten, die sozusagen für die Realität dieser Utopie, dieser politischen Utopie standen und sozusagen dadurch, dass sie weggefallen sind, auch diese Utopie und Theorie des Sozialismus ihm sozusagen seine Legitimation geraubt haben. Also so scharf würde er es vielleicht nicht ausdrücken, aber in diesem Zusammenhang spricht er nun anders als in den 70er Jahren von einer Erinnerung, einer vergangenen Geschichte betreffs dieses modernistischen Avantgarde- und Utopie-Charakters. Und man kann das in dieser Pollock-Schrift von 1989/90, Pollock's Abstraction, kann man das schon sozusagen in nuce erkennen in dieser Idee des bösen Traums der Moderne, so schreibt er hier. Der böse Traum der Moderne besteht darin, und so fängt auch dieser Aufsatz an, dieser Essay, der hat damit zu tun, dass nun die Vogue-Fotografien, die Sie wahrscheinlich alle kennen, also wo Models posieren vor Pollocks Drip-Paintings, also das nimmt er als Symptom für diesen bösen Traum der Moderne, also diese Funktionalisierung von Avantgarde, also von utopischer Kunst, von politischer Kunst. ihre Aneignung als Ware oder als eben als einem stereotypen Zeichen, also etwa bei Pollock, dass nun Pollocks Drippings eben nicht mehr in ihrer, wie Clark meint, anarchischen Qualität sozusagen weiter wirken im Sinne einer antibürgerlichen Opposition, sondern aufgesogen werden, formalisiert werden, angeeignet werden als Zeichen für Spontanität, die sozusagen die kapitalistische Warenproduktion braucht, um ja, ihr Freiheitsversprechen, ihre Verheißungen überzeugend zu machen und in diesem Sinne sozusagen sich der Sprache der Avantgarde bedient. Das ist der böse Traum der Moderne, der dann weiter diese Überschrift Farewell to an Idea anleitet. Clark, um das nochmal deutlich zu sagen, ist ein Kunsthistoriker, der in den 70er Jahren eine marxistisch inspirierte Sozialgeschichte in der Kunstgeschichte etabliert hat, durchaus dabei sehr angeeckt ist in der traditionellen Kunstgeschichtsschreibung, die stilgeschichtlich-ikonologisch geprägt war. Und er ja, mit diesen ja, doch stärker auf die Kunst und ihre ureigenen Ideen und Ansätze, also das Medium Kunst sozusagen stärker in den Mittelpunkt stellenden Ansätze, hier mit seinen sozioökonomischen Kontextualisierungen doch sehr provozierend gewirkt hat. Das kann man sich nicht mehr so vorstellen, aber das muss man schon mitdenken, dass es insofern schon ein neuer Ansatz war, dieser sozialgeschichtliche Ansatz. Dennoch habe ich ja eine Kritik an diesem vorgestellt, eine Kritik, die darauf hinausläuft, dass ich sage, es ist nicht wirklich eine Überwindung der ikonologischen Kunstgeschichte, also einer Inhaltsforschung, die Kunst als Sinnbild für etwas versteht, das außerhalb der Kunst stattfindet. Auch Clark gibt diesen Repräsentationsbegriff eigentlich nicht auf. Er hält weiterhin an dem Prinzip der Repräsentation fest, auch wenn er, ausgehend von seiner Pollock-Studie, in den Mittelpunkt stellt die Negation von Repräsentation, wenn er also davon spricht, dass es um ein Anarbeiten gegen die Metapher geht, also bei Pollock, ne, dass er sozusagen in dieser absoluten Abstraktion, in dieser wilden Pinselschrift, die er eben in dieser Davidschen Lehre vorweggenommen sieht. Er benutzt da ganz ähnliche Vokabeln und Beschreibungsmodi eben für diese Selbstdarstellung der malerischen Arbeit, dieser künstlerischen Produktion per se. Auch wenn er hier von einem Anarbeiten gegen die Metapher spricht, übrigens mit Foucault in dem Pollock-Aufsatz, ist auch dieses pauschale Argument dann wieder, denke ich, eine Bestätigung von Repräsentation. Also ich würde auch eben der hier mit seinem Ansatz ja doch konformen poststrukturalistischen Theorie ja den Vorwurf machen, dass sie mit dieser Absage an Repräsentation über die Semiotik, über den linguistischen Ansatz, über die Kritik, die Derrida an Saussure leistet, weil da noch Reste von repräsentationalem Denken sind. Also diese pauschale, diese absolute Negation von Repräsentation zugunsten von Differenz, also zugunsten eines sich Ausbreitens der Zeichen, die referenzlos geworden sind, dieser unendliche Zeichenfluss, der sozusagen die neuere postmoderne Theorie dominiert, geht ja davon aus, dass dieses Gesetz der Repräsentation völlig sozusagen außer Kraft gesetzt worden ist. Und ich würde sagen, was man bei Clark sehr gut sehen kann und auch bei Sentner, dass dadurch Repräsentation eben dann doch in dieser totalen Negativität aufrechterhalten wird, wenn also die Rede ist vom absoluten Schrei, der Sprache des Sprachlosen, der Sprache eben des Antisozialen. Wir erinnern uns an Rancière zurück, dann ist das doch wieder eine Allegorisierung, ne, dieser Nichtschrift oder dieses Nichtzeichens, das dann in doch wieder in einem Ausdruckscharakter resultiert. Insofern habe ich das zugespitzt und Da möchte ich noch mal auf die Vorlesung letztes Semester verweisen, habe ich das zugespitzt, auf ein Manko der Kunstgeschichtsforschung, die sozusagen ihren Gegenstand, die Kunst, nicht auf den Begriff bringt, also sozusagen nicht sich fragt, nicht ansetzt eben bei der Theorie des autonomen Kunstwerks, das wir ja in der Philosophie um 1800 vorfinden, sondern weiterhin eben die repräsentative, die funktionale Bedeutung von Kunst befragt. Also es wird insofern nicht die, auch bei der Französischen Revolution, auch wenn Clark hier die historische Zäsur ja, denke ich, richtiger setzt als Rancière, der nun uns Winkelmann hinstellt, als denjenigen, der nun das Regime des Ästhetischen schon gegründet habe und Kant vorwegnehme und so weiter, was ein, denke ich, eine völlige Missdeutung des philosophischen Denkens ist. Da haben wir ja nun bei Clark ein ganz deutlicher politisches Denken, das wirklich diese Zäsur wahrnimmt und auch sie wahrnimmt in Bezug auf eine Umstrukturierung der Kunst, ohne doch den Schritt zu gehen, dann wirklich als Folge dieses Zusammenbruchs des Repräsentationsapparats, den Sentner noch stärker herausarbeitet, nun auch eben die Veränderung eines Strukturcharakters der Kunst zu sehen, also eine Immanenz der Kunst, einen reflexiven Charakter der Kunst, wie er ausgehend von Schiller und dann von Hegel dann bei Adorno gedacht worden ist. Und deshalb möchte ich Ihnen auch heute Adorno einführen, wenn ich es schaffe, hier die Folie zu transportieren. Nein? Was ist los? Ich glaube, mein Fahrrad transportiert nicht mehr. Ich fürchte, da ist irgendwas abgestürzt hier. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich kann leider gar keine Verbindung mehr herstellen mit meiner Tastatur, mit meiner Maus. Dann sitzen vielleicht. Ah ja, doch, das war der Tipp. Okay, nein. So, jetzt haben wir Adorno abgeschnitten. Wie kommt das jetzt zustande? Ich weiß nicht, was los ist. War das bei dem Bild auch schon? Ach ja, ich habe ja nur die Hälfte vom Bild. War das vorhin auch? Vorhin war es ganz? Tja, tut mir leid, heute ist irgendwie der Wurm drin. Nochmal den Trick. Also Adorno möchte ich. Oh, ganz. Das ist der Streik gegen meine Ausführungen. Also. Haben Sie noch einen Tipp? Das war jetzt die Unterbrechung. Das ist. Bitte? Den Beamer neu starten. Also hier mal aus und wieder an, meinen Sie? Ja. Oder habe ich dann andere Probleme? Also ich kann Ihnen ja Adorno auch mal ohne Foto noch ein bisschen schildern. Vielleicht kommt das Bild wieder. Also im Unterschied eben zu der ganzen Tradition der akademischen Kunstgeschichtsschreibung und eben auch eklatant im Unterschied zur Postmoderne, also Autoren wie Foucault, Lyotard, Derrida und so weiter, die ganz gerne in Verbindung gebracht werden mit Adorno. Auch bei Clark sehen wir das, dass er Adorno zitiert. Zum Beispiel spricht er von der Dissonanz bei Pollock. Er spricht von der Dissonanz, zitiert sogar Adorno, versteht aber unter Dissonanz etwas anderes, als Adorno unter Dissonanz versteht. Also er bettet Dissonanz einfach sozusagen ein in die Erfahrungswerte, die man so mit Pollocks Dripping und diesen wilden Verschlingungen und den Spritzern, also diesem disharmonischen, eben dissonanten Element verknüpfen kann. Er sieht darin Ausdruckswerte oder Erfahrungswerte, was mit Adornos Einsatz dieses Begriffs überhaupt gar nichts zu tun hat. Also dieses Moment des Dissonanten bei Adorno hat vielmehr etwas zu tun mit der Materialität von Kunst selbst. Es ist etwas, was aus der Materialität der Kunst selbst in ihrer Geschichte hervorkommt und etwas meint, was er als die Rebellion gegen den Schein nennt. Also ein Moment, dass der Kunst selbst ein antikünstlerisches Moment zuweist. Also Dissonanz ist etwas, was diesem Schein, dieser Erscheinung des Totalen, des Autonomen widerspricht und insofern den Wahrheitscharakter der Kunst trägt und sichert. In diesem Sinne ist Dissonant ein ganz wichtiger Begriff, der eben nicht einen bloßen Ausdruckscharakter meint, wie er etwa eingesetzt wird. Und das ist ein Symptom für diese rudimentäre Zitierung von Adornos ästhetischer Theorie, gegen die ich ja auch immer ein bisschen anarbeite, weil ich doch meine, es ist wirklich ein alternativer Entwurf, der nur eben mit den Grundlagen von Adorno zusammengedacht werden kann, die nun einerseits marxistische sind, andererseits auch Psychoanalyse reinholen. Ja, jetzt bräuchte ich dann doch meine Folie und ich habe sie nicht. Ach, das hat gar nicht funktioniert hier. Power on. Also Adorno als Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker, Komponist ist für uns eben interessant, vor allem als Vertreter der kritischen Theorie oder Frankfurter Schule neben Max Horkheimer, mit dem er zusammen nach dem Krieg ja das dann wieder dieses Institut für Sozialforschung geleitet hat, das Sie ja nun kennen, das hier gegenüber liegt, das heute Axel Honneth leitet, das vor ihm Habermas geleitet hat, unter dem eigentlich diese Theorie, diese kritische Theorie einen ganz anderen Akzent angenommen hat, nämlich im Sinne einer sprachphilosophischen, kommunikationstheoretischen Ausrichtung, die von bestimmten gerade marxistischen Grundlagen doch eher Abstand genommen hat und dann zum Beispiel auch das, was bei Adorno so stark ist und uns hier interessiert, also die Kritik am Positivismus, also als dem der Grundlage des bürgerlichen Wissenschaftsverständnisses, eigentlich, also diese Konflikthaltung sozusagen, die ist verschwunden in der jüngeren kritischen Theorie, gegen die ich eben die ältere, die originale Ausrichtung doch hochhalten würde. Ja, vielleicht kann mir irgendjemand helfen, weil das wird etwas schwierig, wenn ich hier nur die Hälfte des Bildes habe. Wie könnte man es da hinschieben, wo es hingehört? Soll ich nochmal alles ausschalten? Ist mir völlig unbegreiflich. Ja. Na, das ist doch schon besser. Danke für den Hinweis. Aber trotzdem schwierig. Ich habe hier ein anderes Bild, als ich sehe. Also das ist jetzt auch wieder komisch. Transportiert nicht. So geht's. Aber ich möchte ja nicht, dass Sie hier meine ganzen Notizen hier mitlesen müssen, die etwas. Doch arg skizzenhaft sind. Ja, aber schon gut, aber. Gut, also, ja, was man nun zu Adornos Marxismus sagen muss, ist vielleicht, dass er hier schon auch gegenüber dem orthodoxen Marxismus, wie man ihn vielleicht eher mit Lukács verbindet, da gibt es dann auch einen großen Streit, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, dass es da schon auch Unterschiede gibt, dass also Adorno als Neomarxist oder die kritische Theorie unter dem Begriff des Neomarxismus zusammengefasst wird. Wichtig für die theoretische Grundlagen sind hier besonders die Schriften von Horkheimer in den 30er Jahren. Beide sind ja dann im Exil in den USA und arbeiten dort zum autoritären Charakter und schreiben zusammen die Dialektik der Aufklärung, die sich eben mit dem Problem auseinandersetzt, wie es kommen konnte, und das ist eben genuin unser Thema, wie es eigentlich zu erklären ist, dass die Aufklärung, deren Ziele ja die Französische Revolution umsetzen wollte, dass die so dramatisch und tragisch und grauslich gescheitert ist in der Entwicklung des Faschismus, des nationalsozialistischen Terrors, dem Adorno ja entkommen musste durch das Exil. Also insofern ist die Auseinandersetzung auch freudianisch, deshalb also auch Freudomarxismus, also diese beiden theoretischen Wege sind eigentlich angelegt in diesem theoretischen Projekt der kritischen Theorie, um diesen Hang zum autoritären Denken, zu autoritären Strukturen nun zu durchschauen, also aus der Theorie dann Instrumente zu basteln, die dem entgegenarbeiten. Insofern ist für ihn, und da ist vielleicht eine Verschiebung da, ist also dieser Neomarxismus nicht mehr so sehr an der direkten Praxis, ne, oder dem Proletarier als revolutionärem Subjekt interessiert, wenn man das so salopp sagen darf, sondern projektiert wird die kritische Theorie als politische Praxis sozusagen, die sich sozusagen dann als revolutionär setzt und insofern sie die ideologischen, Adorno spricht ja von den Verblendungszusammenhängen der bürgerlichen Gesellschaft, dann eine Wirkung erwartet, die aufklärend und fördernd für eine gerechte Gesellschaft wirken soll. Also das in aller Kürze. Adorno ist für uns in der kritischen Theorie eben der wichtige Autor, weil er mehr als andere, mehr als Horkheimer oder mehr als Marcuse, der dann in der Studentenrevolution ja eine ganz wichtige Leitfigur ist, Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch. Adorno ist für uns besonders wichtig eben als Verfasser einer ästhetischen Theorie, als jemand, der Ästhetikvorlesungen gehalten hat und der in Anknüpfung eben an diese gemeinsam mit Horkheimer verfasste Dialektik der Aufklärung sich über die kritische Bedeutung der Kunst Gedanken gemacht hat und eben die Kunst selbst als eine Art von solcher kritischen Praxis, politischen Praxis denkt, aber eben auf der Grundlage eines Werkbegriffs. Das ist der große Unterschied zur kunstgeschichtlichen Forschung, die diesen Schritt nicht gegangen ist, weil sie eben schon Hegel und frühere, also schon eigentlich die idealistische Philosophie hier umgeht. Ich denke eben, um stattdessen die Ansätze von Winckelmann und der Romantik eher umzusetzen in Methode. Jetzt, das war nur der Vorlauf zu diesem Zitat, um das eben gegen die Clarksche und auch gegen Sentners Ansatz zu stellen. Gesellschaftlich an der Kunst ist ihre immanente Bewegung gegen die Gesellschaft nicht ihre manifeste Stellungnahme. Ihr geschichtlicher Gestus stößt die empirische Realität von sich ab, deren Teil doch die Kunstwerke als Dinge sind. Zitat Ende, also einer der vielen Abschnitte, die man hier zitieren könnte, um den wesentlichen Doppelcharakter des Kunstwerks zu fassen, von dem Adorno ausgeht, dem Doppelcharakter des Kunstwerks insofern, als für ihn das Kunstwerk einerseits autonom ist. Hier knüpft er eben an die idealistische Ästhetik eines Schiller an, mit der wir uns ja auch schon mal kurz befasst haben, und sie fortsetzend, natürlich auch Hegel fortsetzend, an. Auf der anderen Seite aber eben Kunst als fait social, als gesellschaftlich, als empirisch, als Teil der Gesellschaft fasst. Und das eben in einer dialektischen Einheit fasst. Das ist eben diese Spannung, die Adorno im Kunstwerk selbst ausmacht, während die Kunstgeschichte, ich hatte das im letzten Semester gezeigt, ja dazu tendiert, diese beiden Seiten zu trennen, also auseinanderzulegen. Auf der einen Seite Formanalyse zu machen, Stilgeschichte und so weiter, und auf der anderen Seite Inhaltsanalyse, Kontextanalyse und so weiter und da die Bindung an Gesellschaft zu suchen. Also jeweils sozusagen die Positivität von Kunst und Form und Sujet zu setzen, während Adorno eben ein dialektisches Denken, ein Denken in Widersprüchen qualifiziert, um die innere Spannung des Kunstwerks in den Blick zu bekommen. Also insofern habe ich nochmal eben Adornos maßgebliche und fundamentale Kritik am positivistischen Denken, also an diesem Faktendenken, ne? Also dieser ganz grundsätzlichen scheinbaren Neutralität bürgerlicher Wissenschaft, das ist ganz wichtig, denke ich, um die Rolle jetzt von Dialektik im Nachgang zu Hegel und zu Marx zu verstehen, im Nachgang auch zu Marx-Dialektik, weil natürlich auch Marx' historisches Modell dahinter steht als ein materialistisches Geschichtsmodell, das sich dialektisch, also auf der Grundlage einer dialektischen Bewegung vollzieht. Das ist nach Marx ja die Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung, die sich in Klassenantagonismen, in Klassenwidersprüchen bewegt und analog oder im Sinne dieser historischen Bewegung als einer dialektischen denkt eben Marx auch das Denken als dialektisches, was er jetzt nicht philosophisch im Sinne einer Dialektik entwickelt hat, aber darauf baut Adorno auf. Also auch bei Lukács gibt es eine Dialektik, die versucht, dieses geschichtsphilosophische Denken noch weiter zu treiben. Also von hier aus ist klar, dass also Dissonanz, wie sie Clark eben nur attributiv als leidendes Subjekt, sozusagen als Erfahrungsdimension ausdrückt oder benutzt, bei Adorno gedacht ist, um jetzt das zu fassen, was er die Dynamik gegen diese Abdichtung der Kunst in Stellung bringt. Das ist jetzt nicht in diesem Zitat drin. Aber wenn Sie sich jetzt hier anschauen, diesen Ausdruck immanente Bewegung gegen die Gesellschaft, dann ist damit sozusagen diese Schließung der Kunst in sich selbst gemeint, also ihre Herausisolierung, ihr Selbstzusammenhang, ihre Eigenwirklichkeit sozusagen, die sie eben qualifiziert, sich gegen die Gesellschaft abzustoßen, also auch etwas anderes zu sein als die Realität und insofern auch einen utopischen Charakter, einen politischen Charakter ihr zubilligt, weil sie ja eben nicht mit Gesellschaft zusammenfällt und auch eben nicht mit den Gegebenheiten und Herrschaftsstrukturen zusammenfällt, insofern sie sich in sich selbst schließt. Aber wenn sie sich eben total in sich selber schließt und abschottet und sozusagen ihre eigene Harmonie hinstellt, ohne diese Harmonie auch wieder zurückzunehmen, also sie zu kritisieren, dann gewinnt sozusagen der ideologische Charakter überhand, weil Kunst auch immer zum Ausdruck bringen muss oder Kunst sich als Kunst immer nur entfalten kann, wenn sie auch ihre Gesellschaftlichkeit, also das Moment stark macht, das ihrer inneren Schließung widerspricht. Also das ist genau das, was wir eben hier gesehen haben. Wenn ich daran nochmal erinnern darf, dass wir also diese Dissonante, die Dezentrierung, eben diese Verweigerung der Schließung des Kunstwerks, die wir in der Moderne ganz stark haben und die wir dann aber auch rückläufig ist. Ich zeige Ihnen hier zum einen ein späteres Bild von David, wo diese Dissonanz, also diese Kritik am Schein, wenn man so will, wieder stark eingeschränkt, wenn nicht zurückgenommen wird, weil David, und so passt es dann doch auch zu den politischen Tendenzen, passt es mit diesen zusammen. Also wir haben ja hier David als eigentlich wieder in der Rolle des Hofmalers, nachdem er den Tod des Marat hier als Jakobiner malt, ist er hier also zurückgekehrt in die Rolle des Malers, der die Macht des Kaisers Napoleon affirmiert, und im Zuge dessen ist auch das Bild wieder eigentlich eine Anlehnung an ältere feudale Historienbilder. Wir haben hier also eine ganz klare Schließung der Krönungszeremonie, wenn Sie sich erinnern, also diese innere theatrale Struktur des Historienbildes, die ich Ihnen in Ihren ersten Anfängen bei Masaccio in der Schattenheilung Petri ja vorgeführt hatte, ne, sehen und gesehen werden, also ein Ereignis, das von Zeugen betrachtet wird, als ein Grund, eine Grundkonstellation des Historienbildes, das hier wieder hergestellt wird. Allerdings muss man sagen, kann man doch erkennen, dass es eben nicht ein barockes oder ein Renaissance-Bild ist. Man kann das erkennen in einer doch modernen Struktur, die sich in einer Art Stilisierung und in dieser Figur der Repetition, also es ist eine ganz stark mit iterativen Strukturen arbeitende Komposition, die wir hier haben. Also wenn Sie diese Reihung der Personen, dieser Zuschauer hier angucken, da kommt dann doch wieder etwas Abstraktes rein, vielleicht sogar, also man weiß nicht, ob das geplant ist. Also diese unfreiwillige Modernität ist dann doch unhintergehbar, aber es ist doch eine in dieser Weise stilisierende Nachholung oder Nachahmung, Wiederaufrufung älterer Modelle. Ganz ähnlich haben wir das in Deutschland beziehungsweise bei den Deutschrömern. Ich springe mal so ein bisschen, um Ihnen auch den europäischen Kontext zu zeigen. Eigentlich ist diese Rückkehr in einen zeremonialen, kultischen Kontext der Kunst auch in der deutschen Romantik zu beobachten. Franz Pfor und Friedrich Overbeck sind die Künstler gewesen, die aus der österreichischen Akademie ausgezogen sind unter Prozess und in Rom im Kloster St. Isidoro die erste moderne Künstlersezession gegründet haben, verbunden mit der Idee, die barocke Malerei, die sie also als eine Malerei aus hell, dunkel und Schmutz bezeichnet haben, nun abzulegen und zu bekämpfen und an ihre Stelle eine reine, ethisch sozusagen geklärte Kunst zu stellen, die das Vorbild der alten christlichen Malerei wieder aufruft, Raphael und Dürer als die Helden dieser beiden Künstlerfreunde, das ist ein Freundschaftsaltärchen, das Franz Pfor hier schafft. Also nur um mal zu sagen, es ist hier die erste künstlerische Sezession in einem ganz stark retrospektiv-regressiven Sinn hier auf dem Weg, wieder ältere Modelle nachzuahmen, also christliche Ikonografie und Allegorie wieder zu beleben. Etwas, was wir ja auch im Rahmen der Französischen Revolution schon gesehen haben, dass die Allegorie scheinbar nicht tot ist, also immer wieder hervorgeholt wird, um eben diese Repräsentationsfunktion von Kunst doch noch zu leisten, wenn sie auch hier eben anders definiert werden soll als Repräsentation eines imaginären, idealen Lebens, das dort in diesem Kloster geführt wird, in einer Künstlergruppe, die sich eben als Avantgarde, ohne schon diesen Begriff zu nehmen oder jetzt den politisch zu füllen, aber die doch etwas vorleben will, dass sie mit der Kunst dann auch dass sie dann mit der Kunst dann auch Realität werden lassen will. Also das ist das Vorbild der Nazarenerkunst, die dann ja in Deutschland das ganze 19. oder jedenfalls bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dann dominiert und der neue akademische Stil in Deutschland ist. Anders dagegen Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich würde ich an die Seite von David stellen. Sie sehen hier eine durchaus ähnliche Strukturen, nämlich eine ganz zusammengedrängte, enge Raumschicht, in der die Bildhandlung stattfindet, wenn man überhaupt von Handlung sprechen kann, denn eigentlich sind die beiden männlichen Personen, diese zwei Freunde, ja quasi verwachsen mit der Natur, mit diesem Wurzelwerk, mit dem Felsgestein. Also man kann ihre Position in dieser Landschaft gar nicht so recht ausmachen. Also sie sind eigentlich eins mit diesem verknorrigen Baum, dem Wurzelwerk und den Felsen und abgesetzt von einer Landschaft, einer luminosen Abendlandschaft, die nicht vermittelt ist, nicht räumlich vermittelt ist. Es gibt keinen Mittelgrund mit dieser vorderen Bildschicht. Also es ist auch eine solche Zweischichtigkeit, könnte man sagen, wie in dem Tod des Marat, also ein Verzicht auf die Erschließung der Raumtiefe zu sehen. Also eine ganz starke Abstraktion, eigentlich eine Einschränkung der Perspektive und auch eine Verweigerung des Blickpunkts. Also die Rückenfigur, die Friedrich ja in dieser Weise erfunden hat, ist eigentlich ein Dispositiv, das uns das Bild im Bild auf ganz andere Weise gibt, als es eben die klassische Historienbildstruktur tut. Insofern eben dieser Blick, den die beiden hier in die Landschaft richten, keine Antwort findet. Also es ist die Darstellung des Blicks als solchen. Wir sehen aber nicht die Landschaft, auf die sie blicken. Und das ist ein sich durchziehendes Motiv bei Friedrich, dass man auch in der Weise, denke ich, ausdeuten muss, also eben nicht in der Weise, wie es traditionelle kunstgeschichtliche Ansätze tun, sondern dass man in der Weise auswerten kann, dass hier die Betrachterfunktion selbst, die Anschauung des Bildes, dass die Ferne, die hier im Sehnsuchtsbild gewissermaßen gestaltet wird, dass es um diese Andacht vor dem Bilde selber geht, dass es also um einen Dialog mit dem Bild geht. Das wäre für mich sinnvoller oder müsste man noch ergänzen zu den üblichen Inhaltsforschungen, die auch immer so aussehen, dass man nun versucht, ob das nun Bosch Supan oder Peter Merker ist, die immer so aussehen, dass man nun den Text sucht, den man nun als Gehalt diesem Bild unterlegen kann, weil dieses Bild ja eben nicht mehr traditionelle Ikonografien bedient, sucht man sozusagen nach der privaten Ikonografie, in die man dieses Bild dann wieder übersetzen kann. Das scheint mir, also dieses Suchen der Bildbetrachter nach dem Gehalt, das scheint mir Friedrich selbst zu ironisieren, indem er sagt, einem Atelierbesucher, das ist also überliefert, indem er den Ausspruch macht, so ironisch zu seinem Bild: Die machen demagogische Umtriebe. Das hat er also zu diesem Bild gemacht. Was ich dann gesagt, das bezieht sich auf die altdeutsche Tracht, die die beiden tragen. Diese altdeutsche Tracht verweist tatsächlich auf eine politische Einstellung, die nämlich ein geeintes, verfassungsrechtlich geeintes Deutschland anstrebt, eben durchaus in Umsetzung der Ziele der Französischen Revolution in Deutschland, eben auch nach dem Verfassungsrecht, nach dem Verfassungsstaat nun ruft. Also diese liberal-demokratischen Hoffnungen werden nun in dieser nationalen Tracht zum Ausdruck gebracht, die auch verboten wird, auf den Karlsbader Beschlüssen 1819, also im Zuge der Restauration, gerade zu dieser Zeit, ist die eigentlich verboten, diese Tracht, denn der Wiener Kongress hat ja sozusagen eine Restaurierung zu einer großen Restauration beigetragen und will eigentlich Deutschland als Bund von kleinen Fürstenstaaten erhalten. Und auch 1948 scheitert ja dann diese nationale Einigung in Deutschland und wird erst dann 1871 ja erreicht. Also darauf, das ist gar keine Frage, dass Friedrich sozusagen Sympathien zu diesen liberaldemokratischen Bewegungen des Vormärz hatte und das sozusagen als Signal hier einsetzt. Aber es ist doch nicht ausreichend, dann davon ausgehend nun diese Bilder nur als Allegorien einer patriotisch-liberalen Sehnsucht zu verstehen. Denn ich denke, sie handeln eben auch von dem künstlerischen Bild selbst, das man aber nur in den Blick, was man nur in den Blick kriegt durch die Idee einer und den Begriff einer Autonomie von Kunst. Ich komme nun zur Revolution von 1830, die ja dann nach dem den Sturz von Karl dem Zehnten, also dem Bourbonen Karl dem Zehnten, zur Folge hatte, der ja nach Ludwig dem 18. nun diese monarchische Linie fortgesetzt hat, die 1815 wieder nach der Niederlage von Napoleon wieder etabliert worden ist, also dieses Metternich'sche System, das nun die Bourbonen wieder eingesetzt hat, ist durch die Revolution von 1830 wieder aufgelöst worden und eingesetzt wurde der sogenannte Bürgerkönig Louis-Philippe von Orléans, der nun das sogenannte goldene Zeitalter der Französischen Republik bis 1848 wird so genannt eingeleitet hat, also durch eine Liberalisierung des Staates. Der Künstler Eugène Delacroix ist nicht nur offensichtlich Sympathiegänger, Sympathisant dieser Revolution, sondern er ist auch der Anführer der Romantik, die sich gleichzeitig eben mit dieser Auflösung jetzt des bourbonischen Regimes bildet. Also eine Bewegung, die etwas später als in Deutschland eigentlich einsetzt und einen ganz anderen Charakter hat, aber die sich vor allem, genau wie in Deutschland, versteht als eine Bewegung gegen den akademischen Klassizismus, den in Frankreich ja Ingres inne hat. Also eine Bewegung, die sich gegen die Gattungshierarchien, gegen diesen antiken, also gegen das antiken Vorbild, also in einer gewissen Weise und überhaupt die Trennung der Gattungen zur Wehr setzt. Man ist dabei, eigentlich die Gattungscharaktere zu mischen. Das ist eben auch eine Form von revolutionäre Auflösung, die jetzt immanent durchaus auch gedacht und ausgedrückt wird in dieser Frontstellung gegen den Klassizismus. Und diese Frontstellung, die drückt sich hier auch hier in diesem Bild aus, in einer Mischung von Realismus und Allegorie. So könnte man sagen. Ich lese Ihnen zur ersten Annäherung eine wunderbare Beschreibung von Heinrich Heine vor, der dieses Bild gesehen und kommentiert hat. Ein Dichter, der Ihnen sicherlich bekannt ist, der auch ein entfernter Verwandter von Karl Marx übrigens war und mit ihm in guter Beziehung war. Ja, ich lese mal vor. Also er sagt, dass vor diesem Bild, das eine enorme Diskussion hervorgebracht hat im Salon, wo es 1831 ausgestellt war. Also Heine schreibt, er hat immer einen großen Volkshaufen davor stehen sehen. Und das ist also eines derjenigen Gemälde, denen die meiste Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Die Heiligkeit des Sujets, also man muss den ironischen Stil von Heine jetzt immer sehen. Die Heiligkeit des Sujets ist natürlich nicht heilig, sondern alles andere, aber erlaubt keine strenge Kritik des Kolorits, welche misslich ausfallen könnte. Also er fängt an mit einer Kritik an der malerischen Qualität. Aber trotz etwaiger Kunstmängel atmet in dem Bilde ein großer Gedanke, der uns wunderbar entgegenweht. Eine Volksgruppe während den Julius-Tagen ist dargestellt und in der Mitte, beinahe wie eine allegorische Figur, ragt hervor ein jugendliches Weib mit einer roten phrygischen Mütze auf dem Haupte, eine Flinte in der einen Hand und in der anderen eine dreifarbige Fahne. Sie schreitet dahin über Leichen, zum Kampfe auffordernd, entblößt bis zur Hüfte, ein schöner, ungestümer Leib, das Gesicht ein kühnes Profil, frecher Schmerz in den Zügen, eine seltsame Mischung von Phryne, Poissarde und Freiheitsgöttin. Dass sie eigentlich Letztere bedeuten solle, also die Freiheitsgöttin, ist nicht ganz bestimmt ausgedrückt. Diese Figur scheint vielmehr die wilde Volkskraft, die eine fatale Bürde abwirft, darzustellen. Ich kann nicht umhin zu gestehen, diese Figur erinnert mich an jene peripatetischen Philosophinnen, an jene Schnellläuferinnen der Liebe oder Schnellliebende, die des Abends auf den Boulevards umherschwärmen. Ich gestehe, dass der kleine Schornstein Cupido, der mit einer Pistole in der Hand neben dieser, in jeder Hand neben dieser Gassen-Venus steht, vielleicht nicht allein von Ruß beschmutzt ist, dass der Pantheonskandidat, der tot auf dem Boden liegt, vielleicht den Abend vorher mit Kontremarken des Theaters gehandelt hat, dass der Held, der mit seinem Schießgewehr hinstürmt, in seinem Gesichte die Galeere und in seinem hässlichen Rock gewiss noch den Duft des Assisenhofes trägt. Aber das ist es eben, ein großer Gedanke hat diese gemeinen Leute, diese Krapüle geadelt und geheiligt und die entschlafene Würde in ihrer Seele wieder aufgeweckt. Also besser kann man, glaube ich, diesen revolutionären Gehalt dieses Bildes nicht fassen, und der ist, glaube ich, in kunsthistorischen Beschreibungen nicht so gut herausgekommen. Was Heine eigentlich schon beschreibt, ist das, was dann auch in der kunsthistorischen Forschung, etwa bei Ralf Ubel, von dem Sie ja einen Aufsatz vorfinden auf Ola zu diesem Bild und überhaupt zu Delacroix und seiner Entwicklung, er schreibt ja gerade an einem Buch über ihn, was da auch nochmal präzisiert wird, ist dieses Zwischenrealismus und Allegorie. Also dieses Changieren, das hier bei Heine ja gefasst ist mit dieser Frage, ist es wirklich die Freiheitsgöttin oder ist es nicht doch eine von den Kokotten, die auf den Boulevards herumspazieren. Also dieses dazwischen, ist es eine Figur der alltäglichen Lebenswelt in Paris oder ist es eine ätherische, ideale Gestalt, eine Personifikation der Freiheit, eine Freiheitsgöttin? Das ist in der neueren Lektüre nochmal so gelesen worden oder so bestärkt worden, dass man sagt, es ist eigentlich dargestellt, wie aus einer Barrikadenkämpferin eine Siegesgöttin wird, sozusagen eine imaginäre, eine Apotheose dieser Straßenkämpferin, die in dem Augenblick, wo also diese Barrikade genommen wird, nun zu einer, ja, also zu einer Göttin wird, was nun in dem Bild artikuliert wird durch diese anbetende, kopftuchtragende, glaube ich, Figur, die als einzige in dem Bild nun so aufschaut, so andächtig aufschaut im Getümmel und sie zu erkennen scheint. Also dieser Junge erblickt sie in ihrer neuen apotheotischen Gestalt. Also er erkennt diesen Verwandlungsprozess, diese Metamorphose von dieser einfachen Straßenkämpferin zur Göttin. Das wäre sozusagen in diesem Moment zum Ausdruck gebracht, der ja eben auch ihre Entblößung, also ihre Monumentalisierung, diesen lichthaften Glanz erklärt, der sie umgibt und der sie gewissermaßen herauslöst aus diesem Geschehen, aus diesem Kampfgeschehen, das natürlich auch in einer ganz irrealen Weise montiert ist. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Und das gehört auch zu dieser Modernität des Gemäldes, dass wir hier eben nicht einen tiefen Raum haben, sondern wir haben ein ganz eng wieder zusammengedrängtes Körperrelief geradezu, das nun jenseits einer perspektivischen Logik die Figuren hier interagieren lässt. Also diesen akademischen Vorwurf der Gruppierung von Figuren im Raum eigentlich hinter sich lässt und eine ganz starke Abstraktion leistet, die ich sogar formulieren würde im Sinne einer Bildwerdung des Bildes im Bild. Also ich denke, diese Reliefstruktur, die man auch bei Friedrich sehen kann und die wir im Toten Marat gesehen haben, also diese ganz vordergründige, nahsichtige Aufrichtung des Sujets und seine Absetzung vom Hintergrund, also das ist eine Art Monumentalisierung der Bildnarration, die sozusagen eine Gerinnung des Bildes im Bild gewissermaßen leistet, etwas, was eigentlich den modernen Prozess als Abstraktionsprozess antizipiert. Und wir, also am Schluss werden wir dann eben ja bis zum Kubismus kommen. Also dieses Tableau-Objet, wenn man so will, denke ich, nimmt hier schon, also es wird hier schon vorbereitet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Delacroix im Gegensatz zu David auch wieder ein Konservativer ist, insofern er die leere Mitte füllt, also dadurch, dass er eine so klare, dann doch klare Allegorie einführt, hier eine Hierarchisierung leistet, die bei David im Toten Marat ja gerade nicht gegeben ist. Inhaltlich ist dazu vielleicht noch auszuführen, dass man ja hier sich immer in der Identifikation der Figuren natürlich versucht hat und dass man von der Lesweise, also die wir vielleicht spontan nun anlegen würde, dass also hier Arbeiter und Bürger dargestellt werden, also weil dieser Zylinderträger für unseren Geschmack ja vielleicht eine bourgeoise Figur ist, dass man das eigentlich nicht sagen kann, sondern es ist aufgewiesen worden und auch bei Heine wird es ja so kommentiert, dass es hier keinen Angehörigen des Bürgertums gibt. Also auch dieser Zylinderträger ist ein Proletarier und es ist diese Gruppierung, also diese Arbeiterübermacht in diesem Bild, die dann Grund gegeben hat, darüber nachzudenken, wie man sich nun die inhaltliche Logik eigentlich vorstellen soll. Es ist vorgeschlagen worden, also darin eine Absicht zu erkennen, also quasi die Aussage, dass Delacroix quasi die Aussage gemacht hat, dass die Arbeiter sich eben für die Interessen der revolutionären Bürger eingesetzt und sich für diese geopfert hätten, dass dem also eine Art Opfersymbolik zugrunde liegt und eben ganz ausdrücklich das Volk, die Arbeiter eben als Kämpfer für das Bürgertum dargestellt worden sind. Auf jeden Fall ist das eben ein Stadium der Revolution, wo Volk und Bürger vereint gegen den Adel kämpfen, also diesen Sturz des Bourbonen herbeiführen. Etwas, was dann nach der Einsetzung von Louis-Philippe eigentlich zerstoben ist als das früh revolutionäre Ideal, also dieses Zusammengehen von Proletarier und Bürger ist dann eben wird sozusagen immer mehr in Frage gestellt und dieses Bündnis löst sich auf im Salon von 1831 zeichnet sich das schon ab und Louis-Philippe zieht das Bild aus dem Verkehr, das heißt, es wird ins Magazin geholt, es wird nicht mehr ausgestellt, es wird dann 1848 nochmal hervorgeholt, aber auch da verschwindet es gleich wieder, weil sozusagen die monarchische Macht, die ja dann doch wieder eben an die Zügel übernimmt, also das Bürgertum wählt eben in diesem Konflikt zwischen Proletariat und Adel dann doch immer die Allianz mit der Aristokratie, mit der Monarchie, um sich sozusagen abzudichten gegen die neue revolutionäre Gefahr von unten. Und in diesem Sinne ist ein solches Bild, dass nun diesen proletarischen Charakter der Revolution und diesen Blutzoll sozusagen des Proletariats ja darstellt, nicht mehr genehm. Und die konstitutionelle Monarchie des Bürgerkönigs möchte sich an diese Quellen ihrer Macht nicht so gerne erinnern lassen. Das ist ganz klar die Logik, die dahinter steht. Und natürlich war Delacroix nicht begeistert, dass sein Bild nun nie ausgestellt, also abgesehen von diesem Salon 1831 nicht mehr ausgestellt worden ist und so berühmt es war, eben verschwand. Ralf Ubel hat ja dann Überlegungen angestellt, was sich sozusagen an diese ärgerliche Verdrängung seines Hauptwerks nun knüpfen lässt, welche Folgerungen für die künstlerische Entwicklung daraus zu ziehen sind. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Und ich möchte nur noch zwei andere Bilder, die in enger Verbindung mit der Freiheit für das Volk stehen, anbringen, hier Ihnen vor Augen stellen, nämlich zum einen das trauernde Griechenland auf den Ruinen von Missolonghi, dass dieser Freiheitsdarstellung vorausgeht um 4 Jahre und das auch schon eine Allegorie ist. Und Sie sehen, dass die weibliche Figur hier dem früheren Bild entspricht und hier weiterentwickelt worden ist. Hier geht es um den Unabhängigkeitskrieg von Griechenland gegen die Türken, also gegen diese Fremdherrschaft. Wollte Griechenland seine Unabhängigkeit erkämpfen, für die Delacroix mit seinem Bild eintritt in Paris. Also das ist ein erstes Fanal auch dieser romantischen Bewegung. Da können Sie mehr nachlesen in dem Buch von Stefan Germer und Zimmermann, Bilder der Macht, Macht der Bilder, das für unseren Zusammenhang auch sehr wichtig ist, weil es sich eben mit der Geschichte des Ereignisbildes mit zeitgeschichtlichen Darstellungen im 19. Jahrhundert befasst. Das trage ich hiermit nach. Also das Ereignisbild als moderne Form des Historienbildes, das also nicht mehr eben Narrationen, Handlungen aus Mythologie und Religion oder wichtige Staatsaktionen schildert, sondern sich eben mit zeitgeschichtlich mit Ereignissen der Gegenwart auseinandersetzt. Also dieses Ereignisbild, das ist Thema dieses Buches. Und was Stefan Germer hier in einer Einleitung deutlich macht, ist die Tatsache, dass dieses Ereignisbild sozusagen den Kanon aufbricht, nämlich den Kanon des Klassizismus insofern, dass nun Ereignisse, Ereignisse der Gegenwart, die früher, also im Rahmen der akademischen Tradition, nur in niederen Gattungen darstellbar waren, also in der Genremalerei etwa, oder Porträts können natürlich zeitgeschichtliche Personen ausdrücken, aber das Historienbild eben nicht. Und dass nun solche Ereignisbilder ein monumentales Format, das Format der Historienmalerei, bemühen, das ist sozusagen ein Verstoß, also eine Auflösung, eine Kritik, eine Opposition gegen diese Hierarchien der Gattungen in der akademischen Theorie. Ja, es geht also dieser romantischen Bewegung um die grenzenlose Freiheit der Kunst, so heißt es, die alle Bestandteile des Universums darstellen darf, unabhängig von Gattungsgrenzen, diese Gattungen eben auch mischen darf, also Stillleben-Charaktere dürfen eben auch zur Erscheinung gelangen im Rahmen solcher Ereignisbilder und so weiter. Also wir halten fest, dass 1831 dann eben dieser erste demokratische Salon stattgefunden hat, auf dem Delacroix-Bild ausgestellt worden ist. Der erste demokratische Salon, weil das der einzige war oder der erste und auch letzte bis vor lange Zeit, in dem die Künstler also selber bestimmen durften, also gemeinschaftlichen Beschluss darüber fassen konnten, was ausgestellt wurde. Ja. Ein zweites Bild, das in Verbindung gebracht wird mit Delacroix, die Freiheit für das Volk, ist Theodor Géricault, das Floß der Medusa von 1819, also noch im Rahmen oder unter der Herrschaft von Ludwig dem 18., auch mit einer Kritik an dieser Politik von Ludwig dem 18. wohl verknüpft ist, denn es handelt sich um eine Katastrophe, also um eine Schiffskatastrophe, die deshalb katastrophische Ausmaße angenommen hatte, weil es wohl nicht genügend Rettungsboote gab, sodass also da ein massenhafter Tod der Schiffbrüchen passiert ist. Also es ist schon eine Anklage auch der staatlichen Instanzen mit diesem Bild verknüpft, die also für den Tod der Passagiere gesorgt haben. Géricault verarbeitet dazu auch zeitgenössische Illustrationen, also er bezieht sich auf journalistische, auf Reportagebilder, die diese Katastrophe dargestellt haben, und arbeitet daraus so langsam eben seine höchst artifizielle Komposition heraus, die man in einer Kette von Vorstudien verfolgen kann und Aquarellen verfolgen kann. Sie sehen die Ähnlichkeit, also für Delacroix war Géricault insofern Vorbild, als er eben auch solche, also hier eine dieser entblößten Figuren, dieser Leichen, auch für sich in sein Bild der Barrikade übernimmt, also dieser genau anatomisch studierten Toten, die hier im vorderen Teil des Bildes natürlich so etwas wie die Ikonografie des jüngsten Gerichts auch wieder interpretieren. Also es ist durchaus wieder auch eine Anleihe bei christlicher Ikonografie, die aber doch stark verfremdet, und also als Ikonografie des jüngsten Gerichts ist sie ja dann gekoppelt mit einer Darstellung der Geretteten oder die Rettung eben erwartenden Figuren im oberen Teil dieses pyramidalen Komplexes, wo wir Figuren sehen, angeführt von diesem farbigen Rückenakt, der nun ein Tuch schwingt, mit dem er also das sich nahende Schiff am Horizont begrüßt, das diese Schiffbrüchen dann auflesen wird. Allerdings ist dieses Schiff am Horizont so klein und so verschwindend in seiner Materialität, dass dieses Moment der Rettung eigentlich gar nicht so stark wird. Auch das kann man gegenüber Vorstudien sehen, dass Géricault ganz absichtlich eigentlich diese Figur von Verzweiflung und erwarteter Rettung eben verdichtet zu diesem ja, wieder Körpergeflecht, zu einem Bild im Bild. Und eigentlich das Moment der Schließung, also der Antwort, also diese narrative Rundung, die jetzt in dem Schiff am Horizont gegeben ist, ganz minimiert, ne? Also geradezu zum Verschwinden bringt und insofern doch etwas Ähnliches macht wie Friedrich mit seiner Rückenfigur, dass er eigentlich diese dialogische Ganzheit des Bildes, die eben mit dieser theatralen Konstellation des Kunstbildes als Historienbild, als Handlungsbild verknüpft ist, dass er die aufbricht in diesem negativen Charakter, in diesem Bruchstückcharakter jetzt dieser Schiffbrüchigen. Ganz modern ist auch eben dieses Arbeiten mit der Serialität. Also Sie sehen, dass hier bestimmte Gebärden, also die Armhaltung zum Beispiel dieses farbigen, der sein Tuch schwingt, also dieser rechte Arm genauso wie der linke Arm, vor allem der rechte Arm, der ist, wenn Sie dann mal so über diese Figuren drüber gehen, dann sehen Sie, dass sich diese Armbewegungen permanent wiederholen und dass er eigentlich seine Komposition anlegt aus Fragmenten, aus Körperfragmenten, die eigentlich nicht so sehr auf die Körper als autonom Agierenden zurückverweisen, so wäre eine akademische Komposition, dass wir jede einzelne Figur dann doch auch als ganzheitlichen Körper uns ergänzen können, sondern es ist eher darauf geachtet, dass eben diese Körper eben sich zersetzen und in dieser Zersetzung dann zusammenfügen zu einem Art Relief, wiederum das von starken Hell-Dunkel-Kontrasten zusammengehalten wird. Das Thema der Fragmentierung ist natürlich auch auf der Sujet-Ebene insofern gegeben, als er hier kannibalistische Akte nicht darstellt, aber doch in der Zerteilung, also in der Fragmentiertheit von Leichen hier zum Ausdruck bringt, dass die Leute sich also so beholfen haben, dass sie die Gestorbenen nun verspeist haben. Also diese Fragmentierung ist aber eben nicht nur auf der Sujet-Ebene, sondern eben auch auf der ästhetischen Ebene ausgewertet und im Sinne einer Komposition zum Ganzen gestaltet. Ja, das eben auch ein wichtiges Vorbild für Delacroix, das uns auch nochmal zur Kenntnis bringt, diese immanente Struktur, diese Revolution, die nun gegen die klassizistischen akademischen Ideale gerichtet werden. Wir müssen uns aber auch klar machen, und hier nochmal der Verweis auf das Buch von Germer und Zimmermann über die Macht der Bilder und die Bilder der Macht, dass nun dieses neue Ereignisbild im 19. Jahrhundert etwas anzeigt, was man als, mit Germer als Spaltung des Visuellen oder als eine Trennung der Wege moderner Kunst betrachten muss, nämlich die Aufspaltung in Hochkunst auf der einen Seite und Massenkunst auf der anderen. Also man kann hier von einer Kultur der Bilder sprechen oder einer visuellen Kultur, so dieser Begriff wird dann von Germer benutzt, also die visuelle Kultur als das, was sich nun an die Massen, also an die Salonbesucher richtet, im Sinne eher von Unterhaltung, von auch einer ganz stark ideologischen Identifizierung mit Kriegsereignissen, mit kolonialer Eroberung und so weiter. Also diese Notwendigkeit hier auf der einen Seite Kunst und auf der anderen Seite nun doch eine erzählerische, triviale Massenkunst zu unterscheiden, also Systeme künstlerischer Produktion, die im 19. Jahrhundert eben noch beide sozusagen im Salon zu besichtigen sind, während sie ja heute eher aufgespalten sind, kann man sich jedenfalls darüber unterhalten, vielleicht auch, stimmt es auch gar nicht mehr, aber diese Aufspaltung in den elitären Kunstbereich und eben den Kunstbereich als Unterhaltungsformat, das passiert sozusagen im Zuge der nachrevolutionären Entwicklung als ein Moment natürlich auch der Demokratisierung der Institution Kunst. Und hier ist interessant ein Kapitel über die sogenannten Nordafrika-Galerien von Versailles, in die also dieses Bild von Horace Vernet gehört. Horace Vernet ist der Lieblingsmaler von Louis-Philippe gewesen, also nicht etwa Delacroix eben, sondern Horace Vernet, der eben mit gigantischen Schlachtenbildern die kolonialen Eroberungskriege in Nordafrika verherrlicht hat und eben in Versailles einen ganzen Raum bekam für diese Darstellungen, gigantische Monumentalgemälde, die auch in Richtung Panorama gehen, also auch das Panorama als 180-Grad-Gemälde ist natürlich eine Errungenschaft dieser Zeit, also dieser neuen massenmedialen Wirksamkeit von Malerei. Demgegenüber nun Delacroix eine andere Kompositionsweise pflegt, aber auf der anderen Seite kann er auch nicht völlig sozusagen getrennt werden von dieser visuellen Kultur und von dieser neuen erzählerischen Praxis des Panoramas, wie diese beiden, wie dieser Vergleich vielleicht deutlich macht. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung von Michael Marinon, ich weiß jetzt nicht, ob das Engländer oder Franzose ist, in dem besagten Buch von Germer und Zimmermann, der nun die ganze Sache umdreht und sagt, Vernet ist eigentlich der Künstler, der subversiv ist, weil er sich abkehrt von einem Ideal der Hochkunst, nämlich dem Ideal, dass das Bild, dass die Narration auf einen Blick sozusagen erfassbar werden muss. Also diese Einheitsidee als Idee einer visuellen Einheit, die in einem Moment aufgenommen werden soll, also auch das von Lessing propagierte Gesetz des fruchtbaren Augenblicks, in dem eine Historie zusammengefasst werden soll. Also das würde, so schreibt Marinon, aufgekündigt werden durch Horace Vernet, der hier in diesem Eroberungsbild hier vielmehr eine sukzessive Lektüre des Bildes empfiehlt. Es ist eigentlich eine kinematografische Sequenzialisierung, die stattfindet, die also durch eine ganz kleinteilige und scharf gestellte Darstellungsweise, also ein Hyperrealismus gleichsam, den Betrachter nötigt, Motiv für Motiv, Figur für Figur abzuschreiten, um dann eben nach und nach das Ganze zu erfassen, während er schreibt, also der Marinon, Delacroix hält, obwohl er eigentlich auch diese einäugige Perspektive aufgibt und insofern dieses Dispositiv aufgibt, dass der Betrachter gewissermaßen als Augenzeuge im Bildgeschehen sich selbst verorten kann. Also auch Delacroix gibt eigentlich diese Perspektive auf, aber er schafft doch eine Ganzheit. Er hängt doch noch an diesem fruchtbaren Augenblick, also dass ein Handlungsaugenblick eigentlich alle, die ganze Figurenansammlung umfasst. Und das will er jetzt nun fassen unter der, also das will er nun als konservativen Charakter, dem subversiven Charakter dieses populären Bilddispositivs gegenüberstellen. Das wäre für mich jetzt nun eine ganz falsche, wieder eine falsche Bewertung, die eben daher kommt, dass man eben den Kunstbegriff nicht schärft oder überhaupt den Kunstbegriff nicht sucht und insofern sozusagen eine Allianz von Sehen und Lesen inauguriert, die man poststrukturalistisch sozusagen als Sieg über die Autonomie von Kunst feiert, aber in der man, würde ich sagen, eben auch das kritische Potenzial von Autonomie zu Grabe trägt. Also es wäre, was ich jetzt hier nicht machen kann, zu fragen, inwiefern ich doch Delacroix, indem er eine malerische Einheit schafft, aperspektivisch und doch sozusagen das alte Ideal der Historienmaler rettende, also der Versuch, Innovation mit der Tradition von Kunst zu verknüpfen, ob nicht da doch ein eher kritisches Moment zu sehen ist, als in Horace Vernets panoramahafter Überschau, wo man sich sozusagen in jeden dieser Soldaten, die da diese nordafrikanische Stadt erobern, einleben kann und sich identifizieren kann, die also diesem Imperialismus gewissermaßen eins zu eins folgen kann, während hier eben die Kunst als Kunst gewürdigt werden kann und als Komposition hier ein Gebilde hingestellt wird, das als ästhetisches Gebilde reflektiert werden will. Aber das ist eine große Frage natürlich. Ich komme noch zur 48er Revolution für einige Minuten. Die 48er Revolution hat dann die Herrschaft von Louis-Philippe beendet, der sich eben kompromittiert hat dadurch, dass er seine liberalen Prinzipien mehr und mehr zurückgedrängt hat, sich stärker der Politik der Heiligen Allianz angeschlossen hat. Diese Revolution von 1848 ist zunächst im Februar, die Februarrevolution ist zunächst eben eine erfolgreiche Revolution, die die Zweite Französische Republik hervorbringt, aber dann wiederum scheitert, auf frappierende Weise scheitert, denn nach dem Aufstand, dem sozialrevolutionären Aufstand, wo eben dezidiert eben proletarische Kräfte hier sich radikalisieren und Forderungen stellen. Nach diesem Aufstand im Juni wird nun Louis-Napoléon Bonaparte, also ein Verwandter des ersten Napoleon, Staatspräsident, also sozusagen die bürgerlichen Kräfte machen hier sozusagen doch, versöhnen sich dann doch wieder mit einer monarchischen Ordnung, um dieser Gefahr, wie gesagt, der revolutionären Gefahr durch die proletarische Kraft, die sich hier nun zum ersten Mal ganz manifest zeigt, um der Herr zu werden. Staatspräsident Louis-Napoléon Bonaparte intrigiert aber und macht 1852 einen Staatsstreich, den er schon lange vorbereitet hat, und ruft das Zweite Kaiserreich aus. Also das ist diese interessante Entwicklung, dieses totale Scheitern letzten Endes. Es wiederholt sich das, was 1799 schon passiert ist, nämlich der Staatsstreich, den Napoleon durchgeführt hat, der sich ja dann auch wenige Jahre später zum Kaiser ausgerufen hat. Also dieser Staatsstreich von 1799 wiederholt sich 1852, was übrigens Marx in seiner Schrift Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte beschrieben hat. Der 18. Brumaire ist sozusagen ein Begriff des revolutionären Kalenders. Also er bezieht sich hier auf diese Wiederholung und er setzt hier ein, also in den 40er Jahren passiert ja die Politisierung, die Radikalisierung von Marx, der auswandern muss und hier seine Theorie anfängt zu entwickeln. In einer solchen Schrift zum Beispiel, angesichts der Phänomene, also die ich gerade dargestellt habe, also dieses Zurückschraubens der Revolution, dieser Unfähigkeit des Bürgertums, dann seine Macht auch umzusetzen, also dieses Phänomens, dass hier die Monarchie und sogar das Kaisertum wieder Boden gewinnt, das will er soziologisch, also er ist eigentlich der die Soziologie entwickelt, das will er durch die Gesellschaftsanalyse erklären, also er möchte erklären, ich zitiere mal aus dieser Schrift, wie der Klassenkampf in Frankreich Umstände und Verhältnisse schuf, welche einer mittelmäßigen und grotesken Persona oder Personage, Louis Napoleon, das Spiel der Heldenrolle ermöglichen. Also das ist eigentlich einer seiner ersten oder ist eine Schrift, in der diese Idee vom Klassenkampf als Motor der geschichtlichen Entwicklung gefasst wird. Er hat natürlich die Idee, er könne dann mittels dieser Gesellschaftsanalyse auch ein Instrument gewinnen für den politischen Kampf. Er gründet in den 40er Jahren ja zusammen mit Engels in Brüssel einen Verein eben für die proletarischen Kräfte. In dieser Zeit 1850 wird ja dann auch das Kommunistische Manifest geschrieben, also dieser Begriff des Kommunismus, der wird in dieser Zeit ja formuliert. Ja, was ist mit Delacroix? Und damit will ich schließen. Ich habe Ihnen hier dieses schöne Blumenstillleben da gezeigt, nicht von ungefähr, denn Delacroix lässt sich nicht bewegen, ein Werk zu schaffen, das die Revolution von 1848 darstellt und ihr also einen ähnlich schlagenden Ausdruck verleiht wie sein Bild von 1830. Er zieht sich vielmehr, nachdem er in der Februarrevolution noch versucht mitzumachen und seine Sympathie für die Revolution zu realisieren. Er ist Vorsitzender der Sektion Malerei in der Generalversammlung der Künstler, macht er dann aber doch im weiteren Verlauf seinen Frieden mit Louis Napoleon, zieht sich zurück aufs Land. Er kommt aus einer sehr reichen, ursprünglich sehr reichen großbürgerlichen Familie, die aber ihr Vermögen verloren hat, hat nur noch ein kleines Gut auf dem Land, auf das er sich zurückzieht und Stillleben malt und von einer Harmonie zwischen Gutsherr und Kleinbauer träumt. Also er sozusagen als der Gutsherr, der da eben mit den Einwohnern nun in Harmonie lebt. Das ist eigentlich so eine Vision, die man dann auch bei Proudhon erkennen kann, also dieser Traum des vom Landleben und den bäuerlichen Verhältnissen, die man irgendwie wiederherstellen könnte als eben Verhältnisse, die der kapitalistischen Entfremdung entkommen. Und ja, ein Bild, was dann eigentlich die Revolution von 1848 darstellt, ganz anders als Delacroix die Revolution von 1830 dargestellt ist, hat Meissonier geschaffen. Ein Bild, das Delacroix aber sehr bewundert hat. Er hat sich dann das Aquarell, die Vorstudie schenken lassen oder hat sie sogar gekauft, die wollte er unbedingt haben. Also das ist dann schon, ne? Also er erkennt diesen ganz anderen Künstler an. Sie sehen, das ist jetzt die neue Position des Realismus, der werden wir uns dann nächstes Mal weiter widmen, die völlig verzichtet auf jedwede Allegorie, auch hier bei diesen Toten, hier jedes Attribut, also jede Möglichkeit zur Identifizierung dieser Personen vermeidet, also die Egalisierung gewissermaßen als Folge des Todes sarkastisch zum Ausdruck bringt. Also Gleichheit als Ergebnis von Gewalt gewissermaßen darstellt. In der zeitgenössischen Kritik heißt es, er habe une omelette d'homme geschaffen, also in dieser Angleichung von Körpern und Steinen, also diese Steinbrocken und die Körper sind gewissermaßen wie von der gleichen Konsistenz. Es ist aber auch, und da ist wieder eigentlich der Punkt, wo man sagen muss, es ist nicht einfach das Bild des Augenzeugen, es ist extrem komponiert, es ist auch montiert. Man sieht, dass die Perspektive nicht stimmt, dass die Häuserfassade also falsche Proportionen hat im Vergleich zu diesen Leichenbergen. Also es wird auch wieder also mit abstrahierenden Strategien gearbeitet, ganz ähnlich eben wie bei David und Delacroix, nur dass wir hier tatsächlich die Allegorie nicht mehr als in irgendeiner Weise geeignet finden zur Repräsentation. Ich stelle dieses Bild noch dahin für Sie zum Rausgehen. Das können Sie sich schon mal angucken. Das ist auch eines der ganz wenigen Bilder, die auf die Revolutionsereignisse direkt zu sprechen kommt, nämlich in Deutschland gab es ja auch die 48er Revolution, hier also in Berlin auf dem Gendarmenmarkt, die Aufbahrung der Märzgefallenen, die hier ja, zusammen vom Militär des Königs zusammengeschossene Revolutionäre, die hier zu Grabe getragen werden, sicherlich auch aus einer Sympathie des Künstlers heraus gemalt, der aber sein Bild nicht vollendet, sondern ein paar Jahre später dann doch lieber das Flötenkonzert von Friedrich II. Malt, das ihm dann doch bei seiner Karriere mehr hilft, als wenn er jetzt dieses Bild der Märzgefallenen weiter gemalt und womöglich ausgestellt hätte. Das ist die Situation des Künstlers dann nach der Revolution von 1848. Und ja, die Vorlesung wird, ich glaube, erst in 2 Wochen fortgesetzt. Wenn ich mich nicht irre, ist nächste Woche Feiertag. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir sehen uns vielleicht gleich bei der Ringvorlesung.